Piep. Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür und wir stimmen euch ein mit einem Mann, der zwar kein typischer Olympiaheld ist, aber dafür mir persönlich voll taugt und heute besonders. Und das ist der Chrissi. Hallo Chris Meister.
Hallo. Hallo Oliver, danke. Ist das mich überrascht? So schnell. Dachte noch, dass du in Günther Mader jetzt noch einleitest. Aber nein, es bin ich. Ja, und ich habe heute ein Kapperl auf. Mir geht's gut, euch geht's gut und dem Olli geht's gut. Du schaust wieder mal fantastisch aus, Olli. Vielleicht kannst du nur, bevor wir starten, das Geheimnis deines Erfolges sagen, wo liegt es? Liegt es an der Ernährung, an der Flüssigkeitszufuhr? Schmierst du? Bist du ein Mann der Cremen? Was tust du?
Naja.
Körperpflege wahrscheinlich extrem groß geschrieben. Anders kann man sich nicht vorstellen, dass man so gut aussieht.
Das Geheimnis ist Tiefkühlpizza und viel Bier. Da geht's dem Körper gut. Er braucht Histamin. Ja? Er braucht Histamin. Ja. Er braucht Konservierungsstoffe. Mhm. Er braucht Salze. Er braucht Zucker. Ja. Und wenig Sport.
Was anderes braucht er nicht eigentlich, oder?
Ja. Das ist mein Elixier. Und das hat mir einfach konserviert, deswegen. Konservierungsstoffe. Ich sag's euch, wie es ist. Ja. Und du schaust da fantastisch aus, Christoph.
Danke.
Du hast den Sprung ja schon geschafft. Ja. Mittlerweile steht dir deine Brille. Am Anfang habe ich mir noch gedacht, ui, der Chris ist jetzt wieder alt, jetzt braucht er ein Brühen. Aber jetzt hast du, wo der 50er anklopft, den Level erreicht, wo du einfach George Clooney-esk bist.
Ja, danke. Voll geil. Es wäre jetzt schon absurd, wenn ich keine Brille tragen würde.
Mhm.
Gell?
Ja, wirklich.
Ja, ich finde auch, es ist, was das Kapperl für dich ist, weißt du, vorher im Vorgespräch hast du geschildert, dass du es am Tennisplatz gerne aufhast. Mhm. Weißt du, ich habe dir das einfach unterstellt, aber ich sag's es da einmal, weil es dir vielleicht Schutz bietet, ja, den du brauchst.
Ja.
Am Platz. Vielleicht ist die Brille mittlerweile sogar sowas für mich.
Spürst du mit Brille?
Nein. Aber ich habe mir die Frage schon gestellt, wie das sein müsste. Mit so einer Geizigbrille dann. Aber die läuft ja dann die ganze Zeit an, wenn es schwitzt, oder? Oder gibt's so Sportbrillen?
Ich verzichte ja.
Ich verzichte ja. Weil Kontaktlinsen kann ich vergessen. Das ist für mich nicht gemacht.
Ja. Ist auch im Sport ein bisschen ungut, weil die trocknen dann so aus, weil man ist ja so schnell, wie ein Fidschi-Pfeil.
Ja.
man fetzt ja hin und her. Und
ja, müsst ihr auch zu machen vielleicht beim Fetzen.
Wenn man rennt. Oder mit Skibrühen.
Skibrillen. Ja. Aber da kann man sich gerne schleifen lassen eigentlich auch, oder? Dann.
Also
Eine schleifen, die Sehstärke.
Oder die Linsen eine schleifen lassen.
Ja. Ich schleife mir eine und dann spüre ich einfach mit Kapperl und Schneebrühen. Und besser hauen.
Also bevor ich mich lasern lasse, was ich sicher mal machen werde, weil ich habe leider zu wenig Dioptrien für Laser.
Ja, es wird schon, keine Sorge.
Ja. Na, hoffentlich. Aber das mit Skibrühen, ich habe jetzt bald wieder ein Match, ein wichtiges. Gestern habe ich auch eins gehabt. Das Interessante ist, ich spüre immer besser, je öder ich werde, wirklich, das ist kein Schmäh. Ich spüre immer besser und verliere jedes Match. Und ich weiß nicht, was das ist. Ich habe wirklich einen sehr konstanten Aufschlag aktuell. Spüre aggressiv, spüre gezielt, nimm in Ball auf Ruhe, geh in die Knie, schau im Ball auch gut an dabei. Und trotzdem verliere ich jede Partie. Vielleicht spüre ich einfach jetzt dadurch, dass ich dem Gegner einfach durch dieses komische Spiel, weißt du, dieses nicht einschätzbare Spiel, da biete ich ihm einfach mehr Fläche, um mich auszukontern. Du als mein Trainer, du hast ja auch schon gesagt, du würdest als mein Trainer mir empfehlen, das Kapperl mal überzunehmen.
Was ja
schon mal ein guter taktischer Hinweis ist, ja.
Und ich habe noch einen zweiten für dich, Olli.
Bitte, ja.
Weil dein Spiel ja eigentlich gar nicht so unkonventionell ist, sondern meiner Meinung nach extrem leicht zu lesen, weil
das ist jetzt
keine große Kritik, aber es ist ja relativ wenig Spielwitz dabei.
Ja, null.
Und du hast halt das unter Anführungszeichen Problem, wenn ich das so sagen darf, dass du auf jeden Ball mit mindestens 95% drauf gehst und dadurch ein anderer halbwegs guter Spieler gar nichts machen muss, um dich zu besiegen, weil du ja einfach aufgrund der Fehlerhäufigkeit schon so wenig Punkte dann machst. Ne?
Du hast recht, aber selbst wenn ich wenig Fehler mache, aktuell mache ich nämlich gar nicht so viel und der Gegner macht auch keine Fehler, mache ich die Punkte letztendlich selten. Mhm. Und wenn ich es einmal mache und einmal 5-1 führe, dann reißt plötzlich der Faden.
Wirklich?
Ja, sicher. Ja. Aber ich merke schon, du bist da wirklich, das mit dem Spielwitz, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist tatsächlich was, was ich mir jetzt von dir mitnehmen möchte. Du als mein väterlicher Mentor und Freund, das ist unglaublich. Ich bin immer wieder fasziniert, wie du innerhalb von einem Satz mein ganzes Leben komplett auf den Kopf stößt. Das ist großartig. Ja, das wird super. Am Freitag habe ich ein starkes, wichtiges Spiel. Da werde ich so witzig spielen, wie ich sonst nur im Podcast bin.
Hau mir einen kurzen, einen Stopp zwischendurch, unkonventionell.
Ja.
Oder was für mich immer gut funktioniert, ist einfach zum Beispiel auch der Wechsel auf so ein Steffi Graf Rückhandslice, aber schon mit Tempo. Aber ich finde, das kann wirklich oft überraschen. Und wenn da der Gegner oder die Gegner Topspin draufgehen und auch keine Profis sind, machen sie halt oft einen Fehler.
Wahnsinn.
Und was ich jetzt erst vor kurzem gelernt habe, wenn wir schon in so einem Tennisgespräch drinnen sind, ist wirklich für Experten unter euch, ich erzähle euch jetzt da keine Neuigkeiten wahrscheinlich, aber für mich neu, in meiner Erfahrung, weil ich war immer, bin davon ausgegangen, dass man ein Slice vielleicht im Bedrängnis spielt, ja, vielleicht, wenn du einen Stopp machen willst, aber ansonsten gehst du zumindest mit einem Drive drauf oder Topspin. Ja, so sind ja wir aufgewachsen alle.
Klar, die Mustergeneration mit
Topspin. Und jetzt, ich weiß, also gelingt es dir, mir erst seit kurzem, dass ich vor allem eigentlich bei der Rückhand so einen Rückhandslice spiele, der aber gefühlt zumindest Tempo aufnimmt, ja, wenn der auf die andere Seite fliegt und dann irgendwie unkonventionell oder extrem schnell wegspringt und es ist so, ich spüre meistens doppelt, wie du weißt, dann wirklich auch oft dazu führt, dass die zwei, die drüben stehen, also nicht genau wissen, wer den dann annehmen soll, weil er ja Slice kommt und der am Netz merkt dann irgendwie... Und
während den Schlag in Topspin umwandelt.
Na, aber der am Netz, ja, der merkt dann, der sieht zwar, dass ich den Slice spiele, merkt aber dann, dass der eigentlich viel zu schnell ist und der nicht hinkommt. Und der hinten reagiert dann viel zu spät darauf, und trifft ihn dann vielleicht aber nicht mehr gut, weil er eben mit einem Topspin rechnet und einen Slice spielen muss.
Unfassbar. Ich sehe schon, wir beide müssen uns wieder mal messen. Du scheinst wahnsinnig gut in Form zu sein. Ich kann dir dazu keine persönlichen Erfahrungswerte mitteilen, weil ich habe noch nie eine Rückhand gespielt. Ich umlaufe die einfach immer. Auch im Doppel, ich spiele natürlich Vorhandseiten. Das heißt, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man mal in die Situation käme. Ich umlaufe jede Rückhand.
Der Blödsinn. Ich habe schon eine Rückhand gesehen von dir.
So. Das glaubst du zu wissen.
Naja, würde mich wirklich interessieren.
Schreibt uns das in die Kommentare.
Ja, für mich ist die große Erkenntnis für Tennisspieler wahrscheinlich das Normalste der Welt. Mhm. Aber ja, ich werde zu so einer Steffi Graf, glaube ich. Ja. Des Herrn Tennis. Des Altherrn Doppeltennis.
So, wie der Steffi Graf ihr Vater ist vielleicht, ja?
Mhm.
Was die Steuern betrifft und so. Lieber Christian, kannst du dich eigentlich nur erinnern, wie wir vor etlichen Jahren in unserem, glaube ich, ersten oder zweiten Podcast-Jahr damals bei dir im alten Studio 47 drinnen allerdings, waren vor der goldenen Wand. Oder ja. Eigentlich nicht vor der goldenen, sondern vor der grünen. Du hast ja eine grüne oder so eine Petrolwand gehabt und eine goldene. Und wir sind, glaube ich, vor der Petrolwand gesessen und haben aufgenommen Novak Djokovic gegen Dominic Thiem live.
Live
und Djokovic. Das ist ja etwas, was wir heute auch wieder machen könnten. Weil jetzt gerade, während wir telefonieren und aufnehmen, läuft gerade das Australian Open Finale. Nur diesmal ist es leider nicht der Thiem, der den Djokovic fordert, sondern der Alcaraz. Erster Satz, muss nur sein, wenn du mich fragst.
Ich schau mal in Livestream. Machen wir gleich mal ein neues Fenster auf.
Da werden wir euch am Laufenden holen. Ui. Ja, der Djokovic hat 6-2 den ersten Satz schon gewonnen. Ja, das ist ja unglaublich. Was ist denn da los? Ich habe das Djokovic gegen Sinner gesehen, das war unglaublich. Und schaut euch dieses On-Court-Interview von Djokovic an. Das ist wahnsinnig lustig. Wahnsinnig lustig. So.
Wird genug übertragen oder schaust du nur den Live-Ticker an?
Wird auf Servus TV übertragen.
Dann kann man jetzt streamen, oder?
Kann man streamen auch. Oder einen Fernseher einschalten. Ja, ja, apropos deine Gartenhütte, gell? Du hast ja, wir reden heute über Günther Mader, gell? Und du bist ja du bist ja Experte, was Günther Mader betrifft, weil
ja.
Du hast einiges zum Erzählen über Mader. Du hast ja selber mal einen unter deinem Gartenhaus gehabt. Ist das richtig?
Ja, sehr schöne Überleitung. Ich habe einen gehabt, habe allerdings lange nicht gewusst, dass er unterm Gartenhaus ist und dass es ein Mader ist, weil ich bin immer von einem Dachs ausgegangen.
Ah.
Und nein, es hat sich herausgestellt, es war auch ein Dachs. Dachs sind ja deutlich größer als Marder und stinken beim Verwesener wesentlich mehr.
Wirklich? Kann man das, ja. Hat man das in einer wissenschaftlichen Studie herausgefunden? Haben wir da einen Dachs und einen Marder verenden lassen nebeneinander und
ja, es gibt,
hat da gewisse Werte herausziehen?
Ja, wissenschaftlich, empirisch jetzt von mir einfach einmal so behauptet.
Okay. Ja. Okay. Na, arg. Okay. Also, unser Marder, ja. Unser Marder, der heißt Günther. Und das heißt für mich eines. Und zwar folgendes.
Christian reagiert. Live.
Christian. Die okay. Fünf großen Güs. Bitte sehr. Wer sind deine fünf großen Günthers? Deine Güs?
Meine Güs sind Güweninger, Gühhauser.
Ja, definitiv.
Und ja, schwierig. Der dritte, aber es gibt so viele Güs in meinem Umfeld.
Wirklich?
Ich habe jetzt nach wie vor familiär zwei Güs.
Was, echt? Hat deine Familie vielleicht auch gar nicht viel andere Namen gekannt damals?
Das ist gar nicht von meiner leiblichen Familie.
Aha.
Eher von der Familie meiner Frau. Das sind zwei Güs. Mhm. Aber die zwei wichtigsten, wie gesagt, habe ich bereits genannt. Und dann kommt eh schon der Gümader.
Ja, zu Recht. Mhm. Aber es braucht fünf.
Wobei, ich finde, man muss bei Güs auch ganz stark trennen zwischen Güs mit TH und Güs ohne
das
TH.
Das ist wichtig, das stimmt. Ja.
Ja?
Was ist dir persönlich sympathischer?
Ohne.
Ohne, gell? Ein richtiger Gü wird ohne H geschrieben.
Ist der Hauser Gü ohne H?
Ohne H.
Ja, weniger.
Also, der Hauser ist mit H, aber der Gü ist ohne H.
Ja. Mhm. Ja, ich kenne mehr Güs ohne H als mit. Und der Günther Mader ist leider einer mit.
Haar. Ja, auch mit Haupthaar, mit relativ viel noch, trotz seines mittlerweile hohen Alters. Okay, und
so wie der Hauser-Kühl.
Hast du jetzt nur? Ja, wie der Hauser-Kühl. Hast du jetzt nur drei weitere Güs für uns? Zwei, jetzt brauchen wir nur mal zwei.
Wieso nur zwei?
Ja, fünf.
Also fünf?
In Gü Weninger, in Gü Mader.
Ja, dann nehme ich nur die zwei mit mir Verwandten. Also angeheirateten Güs.
Ja, wie heißen es denn? Stadlober.
Ja, das kann ich da jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das denen recht ist, wenn ich die da erwähne.
Ja, es ist ja nicht recht. Ich kann es an der Stelle sagen.
Ne, da ist der Günther S und der Günther D.
Ah. Stadlober und Dadlober.
Dadlober.
Okay, ich möchte auch noch welche in den Pott werfen. Und zwar Günther den Catcher.
Ja, ah ja, ganz wichtig. Der ist aber der Günther.
Ja, ja, das macht in dem Fall nichts. Den nehmen wir mit. Und Günther Jauch.
Oh, starke Günther.
Ja. Und Günther Strack. Kennst du da?
Ist das der von einem Fall für zwei?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, war das nicht? Ich weiß nicht. Eigentlich kenne ich ihn gar nicht.
Ah, da gibt es einen Günther Sedlmeier, oder?
Nein, ist ein Walter.
Ist ein Walter.
Der Günther S. So, mein Freund. Es ist, glaube ich, jetzt soweit für unseren heutigen Gü in Günther Mader.
Das heißt, wenn man sich gleichzeitig das Match anschaut, Olli.
Ja?
Gar nicht so einfach.
Im Fokus nee, zu bleiben, gell? Ja, wenn du willst, kann ich auch einfach nur ein paar Jingles einspielen, dann kannst du inzwischen in aller Ruhe Match schauen.
Nein.
Nein, viele von euch glauben vielleicht, Günther Mader, was ist das? Was soll das? Jetzt habt ihr in Harald Junke ausgekaut, der übrigens wahnsinnig gut geklickt wird. Und jetzt kommt es mit euch am Günther Mader daher. Ein Mann, der eigentlich gar kein typischer Olympiaheld ist. Er hat zwar eine Bronzene gewonnen, Albertville 92, da werden wir dann noch ein bisschen genauer drauf hinschauen. Aber Günther Mader trotzdem, erstens wirklich einer, den ich wahnsinnig gern gemeinsam mit dem Peter Wirnsberger nur so aus die 80er Jahre so mitgenommen habe. Und wahnsinnig gern mögen hab. Hab mir irgendwie voll taugt. Und das war eine Zeit, wo es noch coole Anzüge gehabt haben. Nicht immer nur so fad rot, rot-weiß, rot-schwarz manchmal ein bisschen. Da waren die nur bunt. So blau, gelb zum Beispiel mal. Und natürlich diese klassischen Orangen von 1991. Und da war der Günther Mader überall dabei. Und allein deswegen muss man schon besprechen. Und außerdem gehört er zu den ganz wenigen Athleten, die Weltcupsiege in allen fünf Disziplinen erringen konnten. Christian, deine fünf großen Disziplinen der alpinen Bewerbe. Bitte.
Oh, Sessellift fahren. Kann ich zum Beispiel viel besser als Schlepplift fahren. Am allerbesten ja. Bin ich in der Gondel.
Mhm, okay, kann man gut vorstellen, ja.
Einkehrsprung.
Bist du besser im Zweiersessellift oder im Vierersessellift?
Im Zweier.
Und hat sich das auch schon mal so ausgekaut? Also?
Aus dem Zweier, also aus dem Sessellift nicht, aber sag ich mal, Schlepplift fahren hat immer ein gewisses Risiko geborgen.
Ja, sicher.
Das war immer, vor allem wenn der Schlepplift dann an einer steilen Stelle stehen bleibt und man rutscht so.
Ganz gefährlich.
Ein bisschen zurück, ganz arg.
Ja. Und wenn er dann wieder losfährt, auch, gell?
So mit ja. So einem Ruck. Ja. Das habe ich ein wunderschönes Erlebnis. Skikurs, ich glaube, fünfte Klasse mit dem Seidelhaare, den erwähne ich da jetzt.
Ja. Der Harry S.
Harry S. Und es bleibt eben stehen und ich bin mit dem Harry im Schlepplift und ich merke schon, wie der Harry kämpft und so, gell? Mhm. Und auf einmal, obwohl er gestanden ist, oder ist er gefahren langsam? Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, weil sonst hätte er vielleicht wieder in den Schlepplift gefunden. Aber hat sie in Harry aus dem Schlepplift rausgehauen.
Ja.
Und ich habe halt mit Mühe und Not mich noch erhalten. Aber es war relativ steil und dann habe ich aber auch den Bügel verloren. Und also ich habe mich nur mit der Hand, also mit beiden Händen dann festgehalten an dieser Mittelstange. Und es hat mir halt so aufgezahlt, aber irgendwann ist mir dann auch die Kraft ist mir die Kraft ausgegangen und bin auch kurz vorm Ausstieg dann.
Voll die Geschichte.
Hat's mir auch aufgehört und dann habe ich mich halt wegrollen müssen, dass die anderen nicht über mich drüber fahren und habe schon Harald so aufstapfen gesehen und dann, ja, bin ich halt auch die Letzten. 10, 20 Meter dann aufgekatscht. Also komisch mit die Ski so seitlich. So. Ja. Eine meiner Lieblings-Skikurs-Geschichten.
Das ist eine Chrissi wird 50 Sonder-Geschichte. Taucht man voll.
Also aber du kannst das gut vorstellen, oder? Ist dir das auch passiert?
Voll gut vorstellen. Mir ist das natürlich auch schon mal passiert. Das ist egal. Wem nicht? Selbst okay. Im Günther Mader. Glaubst du, dass das der Günther Mader auch schon mal ausgeflogen ist? Im Erwachsenenalter. Ich während er schon nicht, Profi war.
Weil da gibt's ja Leute, die können Skifahren, die fahren dann auf einem Ski so und machen dann so Späße nur beim Schlepplift fahren. Während für mich das mit manchmal Schweißausbrüchen und höchster Konzentration verbunden ist. So eine Unterfrage.
Wahnsinn, da kommen Erinnerungen. Ich habe mich ja so cool gefühlt, wenn ich so den rechten Ski, wenn ich rechts gestanden bin natürlich, im Schlepplift nur, im rechten Ski, mit dem habe ich das besser können, so im rechten Winkel so nach außen Draht habe und dann ein bisschen so den leichten Tiefschnee schon so weggekratzt habe mit der Skioberfläche. Wahnsinn, bin ich mir da cool vorgekommen.
Ja, du merkst schon mal, auf was für einem Niveau du auch Skifahren kannst, ne?
Hey, du sprichst da mit einem ehemaligen Ortsmeister von Hof bei Salzburg. Das möchte ich an der Stelle auch mal unterbringen.
Okay, ja.
Und mehrfachen Medaillen- und Pokalgewinner. Ja. Großartig, ja. Meine Lieblingsgeschichte, was Schlepplift betrifft, wenn wir schon dabei sind, ist, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht sogar schon mal erzählt habe im Podcast, aber wenn nicht, dann macht es jetzt gut zu. Ich war im Hofer Skiclub, ja. Tennis, Skifahren, Fußball. Das waren die drei Sachen, die ich clubmäßig als Jugendlicher und Kind betrieben habe. Und da sind wir in Hintersee Training gewesen. 16 Uhr war es, letzte Fahrt. Wir waren noch am Wieserhändl. Und da musst du, wenn du am Wieserhändl bist, ist ein langer Schlepplift. Und du musst eigentlich einmal ganz runterfahren, mit dem Kurvenlift wieder auf. Und dann kannst du erst über den Anzenberg zurück nach Hintersee auf den Parkplatz. Okay? Und ich bin ausgeflogen bei der letzten Fahrt. Fahr wieder runter, Talstation Wieserhändl, fahr halt nur auf und dann bleibt er stehen, mitten im Hang. Die ganze Gruppe oben hat Folgendes gemacht, dass ich schon zu spät war, haben sie mehr oder weniger die Ski abgeschnallt oder sind so seitlich zum Anzenberg umgefahren durch den Tiefschnee. Das dauert halt eine Viertelstunde oder so. Kannst machen, ist aber natürlich der schwerere Weg und anstrengendere Weg. und ich habe aber ein paar Leute, auch so eine kleine Gruppen, nur vorbeifahren gesehen, beim Wiesehändl, bei der Abfahrt. Und haben wir gedacht, das sind meine. und steig aus und fahr denen nach. Und jetzt ist aber so, dass auf die andere Seite von der Skischaukel gefahren sind. Also, das heißt, ich bin denen nachgefahren und hab's aber auch überhaupt nicht gescheit erreicht, weil die sind voll schnell gewesen, bin voll abgeblasen und stehe plötzlich auf der anderen Seite vom Berg, auf der anderen Seite von der Skischaukel. Und fange voll zum Rehren an und käme überhaupt nicht aus, wie man das dann letztendlich gekommen ist. Dann haben der Liftwart ist dann halt rausgekommen oder ich bin hingegangen da ins Heisel. Und da haben wir also natürlich keine Handys geben. Und dann haben die halt zum Funken angefangen, auf die andere Skischaukel um mich. Und ja, letztendlich war es dann so, dass ich dort halt mehrere Stunden wahrscheinlich warten habe müssen. Bis dann irgendwann mein Trainer, der Herr Stöllinger, selig, ist dann scheinbar wirklich um den ganzen Berg herum gelanglaufen ist mit den Alpinski und dann dahergekommen ist.
Boah.
Und wie der dann, ja wirklich, also unglaublich, das ist, weiß ich gar nicht, wie er das gemacht hat, ehrlich gesagt. Und wie er dann daherkommt, sind fünf Minuten später, sind dann auch meine Eltern mit dem Auto daherkommen, weil die haben das auch irgendwie erfahren natürlich mittlerweile.
Sind auch angefunkt worden.
Sind auch angefunkt worden, ja. Hallo? Hintersee an an Hof.
Ja.
Frage kommen, Frageverständigung kommen.
Ihr Hof kommen.
So war das. Unglaublich, unglaubliche Geschichte. Aber alles gut ausgegangen. Aber so hat es sein können. Liebe junge Hörer, wo es sicher einige davon gibt, so war das damals bei uns in die frühen 90er.
Ja. Ja, hat auch funktioniert. Genauso war es nämlich auch beim Günther Mader. Da hat auch so einiges funktioniert. Wie du gesagt hast, der ist ein Fünffachsieger. Er hat im alpinen Skiweltcup 5 Disziplinen gewonnen und da gibt's gar nicht so viele, wenn ich dem Skript Glauben schenken darf. Da gibt's eben den Günther Mader, ja, ein Allrounder der 80er und 90er Jahre. Unter anderem auch Kitzbühel-Sieger 1986, Olli.
Ja, 96.
In 96, in welcher Disziplin?
Er hat beides gewonnen. Er hat den Super-G gewonnen, aber vor allem auch die Abfahrt.
In einem Jahr?
Nein, in mehr, verschiedenen Jahren.
Hm. Sehr gut. Vielen Dank für diese Auskunft. Dann gibt's noch.
Wer hat nur die 5?
Ja, wer hat's nur?
Marc
Girardelli. Auch ein.
Giralux.
Ein Sportler, den wir sicher mal besprechen werden, weil er uns
unbedingt
unsere Zeit geprägt hat. Den haben wir ja öfters gesehen als so manchen anderen Menschen, eine Zeit lang im Fernsehen zumindest.
Ja.
Überhaupt einer der erfolgreichsten Allrounder aller Zeiten. Dann natürlich ein anderer Name, sehr schöner Vorname.
Angetreten.
Ja, also geboren in Österreich zumindest, ja. Dann gibt's einen, der hat für mich den wahrscheinlich schönsten Vornamen, den wir heute in dem Podcast hören. Ihr wisst es schon, es ist ein Schweizer. Er heißt mit Nachnamen Zurbriggen. Es ist der Pirmin Zurbriggen. Ein Dominator, Allrounder der späten 80er Jahre. Und falls ihr euch fragt, wie es bei Djokovic Alcaraz steht, im zweiten Satz ist Alcaraz 3-1 vorne, hat einmal schon gebreakt. Dann gibt's noch einen.
Warte, ich muss dich unterbrechen.
Na, du darfst selbstverständlich mir immer unterbrechen.
Bitte. Das ist mir ganz wichtig, ja, sonst würde ich das niemals wagen. Aber ja, das ist mir jetzt so wichtig. Ja.
Weil, das ist wichtig.
Du hast, genauso wie beim Maradona wirst du jetzt wieder einige Hörer verlieren. Befürchte, weil du den Pirmin Zurbriggen ausgesprochen hast und nicht Zurbriggen, wie alle anderen auf der Welt. Und das ist bei Maradona ist es ja genauso. Ja? Da sprechen ja alle am Maradona aus. Aber wahrscheinlich hast du vollkommen recht gehabt. Ja? Trotzdem verprellt es einige von unseren Hörern.
Ja? Ich weiß, aber
Erfahrung.
Da müssen sie durch. Mehr.
Ja, aber die Frage ist ja wirklich, warum sagt man Zurbriggen, wenn er Zurbriggen geschrieben wird? Ja?
Unglaublich. Ja, ich kann das sagen, warum, weil irgendein österreichischer Reporter, der für den ORF kommentiert hat, das einmal so gemacht hat und dann haben es die anderen übernommen. Aber nur, wie gesagt, auch wenn man irgendwas Falsches ganz oft sagt, wird es deswegen nicht richtig. Und genauso heute ist es mit Maradona.
Großartig, dass man überhaupt so standhaft sein kann, das ist irre.
Ja, mein Geheimnis, Kommentare einfach nicht lesen.
Mhm.
Was?
Dann. Ja, und Kommentatore hinterfragen.
Ja,
das ist ein zweites Geheimnis.
Mhm. Ja, dann gibt's noch einen, den Gustav Töni.
Mhm.
Ein Italiener, ein Technikstar, der auch im Speed aber sehr stark war. Der sagt mir persönlich nichts, Olli. Weißt du da mehr über den Gustav Töni?
Na, nicht wirklich. Kann ja auch wenig zu dem Herrn sagen. Ist auf jeden Fall schon vor unserer Zeit gewesen. Und überraschend, dass der Bode Miller da nicht aufscheint. Hat man doch, dass der da auch einer ist, der alle 5 Disziplinen gewonnen hat. Oder hat etwa Wikipedia da einen Fehler gemacht. Natürlich muss man dann den Ingmar Stenmark auch erwähnen.
Ja, was ist mit Benny Reich?
Super-G geben. Auch Benny Reich? Richtig. Eigentlich auch einer. Kannst du das vielleicht im
Hintergrund
ein bisschen recherchieren, während ich euch, also ich kann euch versprechen, wir werden noch auf einige Weggefährten stoßen von unserem guten Freund Günther Mader. Meine Emotionen,
Olli,
meine
darf Gefühle, ich kurz noch?
Ja, bitte, jetzt musst du mich unterbrechen. Das ist auch so wichtig wie meine Unterbrechung vorher.
Ja, weil ich sofort reagieren kann, und zwar Bode Miller, du hast vollkommen recht, hat auch in allen 5 Disziplinen jetzt am ersten Blick, kann ich das schon sagen, gewonnen, ja?
Wahnsinn.
Oder triumphiert, wie es da steht. Und ansonsten heute euch am Laufenden.
Genauso wie bei den Australian Open. Du bist der Mann für die Live-Reaktionen. Das wissen wir.
Ja. Ist er die Live?
Also ich möchte Folgendes sagen. Ja, der Günther Mader, ja, der hat ein Buch geschrieben. Und das habe ich natürlich verschlungen.
Das hast du
verschlungen inhaliert. Hab ich's. Ja. Ich habe es inhaliert. Zumindest die Zusammenfassung von unserer KI. Die habe ich inhaliert und verschlungen. Und es ist ein super Buch und es ist eine super Zusammenfassung und die werde ich euch jetzt dann ein bisschen näher bringen. Es ist nämlich so, dass wir scheinbar da auch aufgrund der Möglichkeiten, der technischen Möglichkeiten, ja, auch immer wieder in eine Falle geleitet werden, ja. Die Fallen, die sind aufgestellt, aber wir tappen nicht rein, weil die Falle ist, dass nur diese 5 die alle 5 Disziplinen gewonnen haben, aber in Wahrheit eben mit unseren gewaltigen Hirnen, ja, die nur so gut funktionieren, die Sporthirne. Und das ist ein Sportpodcast, liebe Leute. Die sagen uns, hey, stopp, was ist mit dem Bode Miller zum Beispiel? Oder mit dem Benny Reich? Bin gespannt auf
Benny deinen... Benny Reich habe ich nicht verifizieren können übrigens.
Es ist schwer. Na, mal schauen, vielleicht geht's bis zum Schluss noch.
Ich glaube, der Benny Reich hat nie eine Abfahrt gewonnen, oder?
Wahrscheinlich ist es so, ja. Emotionen, Gefühle zum Günther Mader habe ich schon mit euch geteilt. Ich habe mir der taugt gemeinsam mit Peter Wirnsberger, wir haben die Anzüge taugt, mir hat der Typ taugt und nach dem Buch nur viel mehr, weil eins kann ich euch schon versprechen. Weil eins ist gewiss. Fahrt wird euch beim Leben vom Günther Mader fix nicht, weil da ist einiges passiert und er hat einiges zu berichten und einige Blicke hinter den Vorhang des alpinen Zirkus, ja, werden wir euch geben. Und letztendlich gibt es auch nochmal eine tragische und dramatische Wende in seinem Leben. Christian, deine Gefühle, deine Emotionen.
Ja, habe ich gar nicht so viele. Ich meine, natürlich ist er mal ein Thema gewesen und er ist mal untergekommen. Aber für mich immer überstrahlt worden von anderen.
Ja.
Die jetzt da gar nicht genau nennen möchte, bewusst.
Bewusst?
Ja. Weil man ja, es geht ja heute um Günther Mader, aber drum halten sie meine Emotionen dann ja wirklich. Das ist ein sehr neutrales Gefühl, das ich habe ihm gegenüber. Ich weiß schon seit Jahren, dass er für die sehr, sehr wichtig ist oder war. Mhm. Kann das so nicht aber teilen, aber ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt auf das, was du uns da heute erzählen wirst.
Überleben heißt das Buch, was mir schon mal sehr taugt, weil es ein guter Wortwitz ist. Ja? Also Überleben. Der Günther Mader ist in Gries am Brenner in Tirol aufgewachsen. Und das ist natürlich ein Umfeld, könnt ihr euch vorstellen, voller Schnee, Berge und Skifahren. Das gehört da zum Alltag. Seine Eltern waren keine Stars, sondern bodenständige Leute, die hart gearbeitet haben und ihre Kinder Disziplin, Bescheidenheit, Verlässlichkeit als Werte mitgeben haben. Also das Elternhaus, kein Ort des Glamours, sondern eher Stabilität ist da im Vordergrund gestanden. Was wunderbar ist. Ja? Kein Luxus, aber Rückhalt. Das wünsche ich mir heutzutage auch von vielen Leuten. Am Anfang haben sie sich ein bisschen Sorgen gemacht, die Eltern. Waren jetzt von dem Ehrgeiz, den der Günther Mader auf der Piste gezeigt hat, überrascht. Aber sie haben ihn unterstützt. Sie haben ihn nicht gedrängt, sie haben ihn unterstützt. Weil es ihnen wichtig war. Und wichtig war ihnen auch, dass unser Günther die Schule und die Ausbildung natürlich auch absolviert und nicht schleifen lässt. Ja, also unser Günther hat also sich mutig die Pisten hinunter geworfen und hat da einfach auch Talent gehabt. Und die Familie hat relativ bald gemerkt, so, es wird in den nächsten Jahren sich vieles auf den Pisten abspielen in unserem Leben und für Günther zwischen den Toren. Das war mal so seine Kindheit. Und Christian, es hat dann einen Trainer, einen Lebensfreund, möchte ich fast sagen, eine Schlüsselfigur bei ihm im Leben geben.
Ja.
Da warst du ein bisschen mehr, glaube ich.
Es war ein Volksschullehrer. Und zwar hat der geheißen Robert Trenkwalder.
Jetzt wird schon bei einigen klingeln, ja. Alarmglocken. Ich merke schon, wie es beim Dave aus Linz zum Beispiel. Da läuten jetzt die Alarmglocken, während er spazieren geht in seiner Skihosen. Es macht pft, pft, pft und gleichzeitig klingelingelingeling.
Gibt euch das vor? Vielleicht können wir es gemeinsam, magst du das klingeling oder das pft, pft? Dann können wir es ja gemeinsam.
Ich mache das pft,
pft. Okay.
Okay, also stellt euch vor, macht die Augen zu, unser Dave aus Linz. Geht bei Ermin Schönering eine Runde spazieren.
Es ist nebelig ein bisschen, ja.
Es ist nebelig.
Seit vielen Tagen hat er den blauen Himmel nicht mehr gesehen. Keine Sonne, ja. Nix. Ja, es ist ein typischer winterlicher Februarnachmittag.
Aber es ist kalt, aber es ist nicht so kalt, dass du unbedingt die Skihosen anziehen musst.
Na, jetzt überlegt. Aber es ist ein bisschen feuchtlert und deswegen hat sich der Dave entschieden.
Er hat aber schon lange überlegt. Er hat überlegt. Er hat hat den Schrank aufgemacht, hat sich die Hose ein paar Minuten lang angeschaut und hat überlegt. Zieh ich es an oder zieh ich es nicht an?
Es reicht ja die Jeans. So eine lange Unterhosen einfach unter der Jeans anziehen?
Nein. Ja, er hat es angezogen und dann auch wieder auszogen. Und wieder anzogen und wieder auszogen. Es war ein Prozess. Aber letztendlich hat er sich dafür entschieden.
Ja, mittlerweile ist auch überhaupt die Sonne untergegangen. Also es ist schon spät, es ist finster.
Umso und mehr Frage gut, noch,
dass er sich dafür entschieden hat. Ja, schon, weil was er halt auch gemacht hat, ist, er hat sich aber gegen die Skiunterwäsche entschieden. Ja. Aber für die Schneehosen. Ich glaube, das ist genau das Richtige für diese Temperaturen. Sonst wäre es wahrscheinlich zu warm, weil er bewegt sich ja, er geht. Ne?
Überraschenderweise hat er nur einen Handschuh angezogen. Das wirkt auf den ersten Blick ein bisschen komisch, aber auf den zweiten ist es einfach sehr, sehr intelligent. Denn er muss natürlich am Handy während dem Rausgehen suchen, welchen Podcast nehme ich. Nehme ich einen Harald Juncke, nehme ich vielleicht einen alten Klassiker, zum Beispiel in Toni Polster. Ja? Oder nehme ich einen aus den mittleren Jahren, zum Beispiel die drei Detektive, also die drei Fragezeichen halt meine. Irgend sowas. Oder vielleicht den, wo ich selbst dabei war, als Experte. Man weiß es nicht.
Das muss der Dave dann in einer der nächsten Folgen beantworten. Würde mir wünschen, dass er uns das schickt. Ja, auf jeden Fall wollen wir euch jetzt kurz mitnehmen in diese Welt, in diese Situation. Olli, und bitte. Klingelingelingelingeling. Klingelingelingelingelingelingelingelingeling. Klingeling. Was interessant ist, er bleibt überhaupt nicht stehen. Ich habe mir von ihm erwartet, dass wenn die Alarmglocken läuten, dass er dann einmal kurz stehen bleibt. Aber wer geht weiter? Er zieht sein Tempo durch und dafür ist er auch bekannt. Er ist niemand, der sich da schnell von seinem Weg abbringen lässt.
Er ist ja als Schnellgeher bekannt. Wirklich wahr, das stimmt. Ja, es ist unglaublich. Also ich bin auch selbst wahnsinnig überrascht. Und das trotz dieses Namens, der einfach schon sehr schwer wiegt, Robert Trenkwalder.
Ja, genau, zurück zum Robert Trenkwalder. Mhm. Es ist eine Schlüsselfigur.
Ja.
Und der hat ihn als Sechsjährigen zum ersten Rennen
mitgenommen. Er ist sein Langzeittrainer geworden eigentlich letztendlich.
Und Lebensfreund.
Und Lebensmensch.
Und Trenkwalder war halt auch einer der ersten, der das Talent erkannt haben.
Ja.
Die das Talent erkannt haben und auch seinen Charakter, weil sein Charakter war nämlich ehrgeizig und lernbereit.
Ja, und der Trenkwalder war dafür bekannt, dass er gewusst hat, es gehört mehr dazu beim Skifahren. Es gehört Technik, Kondition und Kopf dazu.
So wie beim Dennis, da steht es ja im Moment 6-2. Also zweiter Satz ist 6-2 an Alcaraz gegangen.
Sehr interessant. Aber das erinnert mich an den Anfang unseres Podcasts, wo du mir das eigentlich das erste Mal in meinem Leben nahe gebracht hast, dass da einfach mehr dazu gehört beim Tennisspielen, als dass einfach der Spielwitz dazu gehört. Und das ist natürlich ähnlich beim Skifahren. Du kannst da nicht einfach oben blosen. Außer in der Abfahrt, da geht's natürlich. Na gut, die ersten Rennen, ja, haben bereits ein paar lokale Erfolge gebracht. So wie ich hat er die Dorfmeisterschaften, die Ortsmeisterschaften gewonnen. Aber auch dann im Bezirk schon einiges zusammengebracht. Wo ich zum Beispiel, glaube, nur bis Rang 5 gekommen bin, wenn mich nicht alles täuscht. Was aber auch nicht so schlecht ist. Muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen.
So Bezirk, was war der Bezirk? Salzburg-Land?
Selbstverständlich.
Das ist ein Riesenbezirk. Mhm.
Eben.
Jetzt eben. Da in Salzburg Platz 5? Echt?
Also ich glaube sogar in der Gesamtwertung Platz 5. Ob ich es nicht sogar einmal auf den Stockerl geschafft habe im Bezirk. Ja, doch, ich glaube schon. Es ist schon lange her.
Aber schade, dass da wieder mal so ein typischer Otte-Fall, ja, dass du da nicht mehr gemacht hast, ha? Weil du musst so ein exzellenter Skifahrer gewesen sein. Also zumindest sagt man die Salzburger nach, dass sie gut Skifahren. Ich glaube, Hermann Mayer und Marcel Hirscher haben das ja auch bewiesen.
Ich glaube, ich kann auch deswegen mit dem Günther Mader so connecten, weil ich selbst so ein Allrounder bin. Ich kann alles gut, aber nichts super gut. Und ich habe natürlich in meinem Alter damals, war ich groß, ja, und mutig, viele Erfolge gefeiert in diesen drei Sportarten. Bin übrigens auch beim Tennis Ortsmeister geworden. In einem extrem packenden Finale. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber letztendlich meine breit aufgestellten sportlichen Fähigkeiten auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass es nicht zu ganz oben gereicht hat. Ja, so ist es. Ja. Wo sind wir eigentlich? Über wen?
Sind wir bei den ersten Erfolgen. Ja,
Günther Mader, genau.
Vom Talent ist er dann...
Von mir selbst ablenken lassen.
Vom Talent ist er ja irgendwann dann auch zum Kaderläufer geworden.
Ja.
Mit zunehmendem Alter ist er dann auch in den nationalen Kader aufgenommen worden. Er fährt Fiesrennen, Juniorenbewerbe und wird Schritt für Schritt an das internationale Niveau herangeführt. Und zwar ist er ein, wie du schon gesagt hast, Allrounder statt Spezialist. Und zwar zeigt sich schon in dieser Phase etwas, was später dann sein Markenzeichen wird. Und zwar, er ist kein reiner Slalom- oder Abfahrtsfahrer, sondern in mehreren Disziplinen stark. Das ist ein Fluch und Segen zugleich. Mhm. Er bekommt zwar viele Startmöglichkeiten, aber er muss auch mehr trainieren, mehr umstellen, mental umschalten zwischen den Disziplinen, ja. Es war, oder ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
Das ist sicher nicht so einfach. Genauso wenig einfach ist es, sich überhaupt mit diesem System ÖSV zu beschäftigen. Also beschäftigen ist leicht, aber sich dort zu integrieren, gell? Weil in so einem Kader, gerade in so einem starken Kader, wie im ÖSV, der einfach auch geprägt ist von einem System, das ist schon hart. Ja. Da gibt's interne Qualifikationen, da gibt's knallharte Selektionen, da ist wenig Platz für Befindlichkeiten. Da reicht oft Talent gar nicht aus, da musst du auch stark im Kopf sein und da braucht's Anpassungsfähigkeit, da muss zach sein, ein zaches Mandel. Ja. Und mit Druck musst du unglaublich gut umgehen. Also ich kann mir, das glaube ich, vergisst man auch oft, wenn man sich so bei einem Leberkasten mal zum Beispiel ein Skirennen anschaut, dann denkt man das gar nicht. Dass das einfach wirklich nur die Spitze des Eisbergs schafft. Und selbst die, die 17. wären, sind unglaublich gute Athleten.
Jetzt muss ich dich fragen, bist du nur jemand, der nur Skirennen schaut?
Ich bin vor allem nur jemand, der Leberkasse immer liest. Und bist du nur jemand, der Leberkasse immer liest?
Nein. Also gelegentlich. Vielleicht. Ja. Wie viel Leberkasse? Ich komme auf, ich sage mal, 2, 3 im Jahr vielleicht.
Oh, so wenig.
Okay. Du, mehr?
Nein, ja, aber nicht viel mehr. Also ich habe jetzt sehr übertrieben. Die Wahrheit ist, ich komme auch. Also wenn, 3 bis 5. Sicher nicht einmal im Monat. Sagen wir mal 10. 10 Leberkass-Semmel im Jahr.
In welchen Momenten, wenn du jetzt Hunger hast, bist gerade beim Spar, denkst du, ich würde jetzt nichts mehr kochen, ich schnell Leberkäs-Semmel?
Ja, das Problem ist, dass so ein Leberkäs-Semmel, unabhängig davon, dass es natürlich halt irgendwie, dass da irgendwie, ich weiß nicht warum, bei einem Leberkäs-Semmel schwingt immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen mit. Was idiotisch ist, ja, weil wenn man Fleisch isst, dann braucht man, aber ich meine, ich versuche natürlich, wenn ich Fleisch und Wurst kaufe, auf Bioprodukte zu achten. Ne? Denkt man halt dann immer, vielleicht haben sie dann ein besseres Leben gehabt. Wobei das ja eigentlich ein Irrglaube ist. Weil wenn die Tiere ein besseres Leben gehabt haben und dann werden sie umgebracht, ist es ja eigentlich schlechter, als wenn sie ein schlechtes Leben gehabt haben und dann erlöst werden.
Interessanter Ansatz. Beides eigentlich grundsätzlich komisch, wenn du schon weißt, okay, ich halte jetzt dieses Tier einfach nur, um es zu füttern, dass es groß wird. Ja. Und dann bringe ich die um. Oder? Das ist ja grundsätzlich vom Konzept her schon hinterhältig, würde ich mal sagen.
Hinterhältig, ja, das stimmt.
Weil das Tier vertraut, baust vielleicht sogar eine Beziehung auf. Und irgendwann entscheidet der Mensch, weil er ja überlegen ist, so, jetzt ist es soweit.
Ja. Das stimmt. Aber der Mensch muss auch überleben. Das darf man nie vergessen, ja.
Das geht ohne Fleisch ja nicht, oder?
Es geht einfach nicht, ja. Nein, ich mache da jetzt blöde Scherze darüber. Natürlich, bin ich da natürlich jemand, der viel darüber nachdenkt und das solltet ihr auch machen. Esst nicht zu viel Leberkäs-Semmel, es bringt ein wenig. Weil ein Leberkäs-Semmel ist keine ganze Mahlzeit. Und also es ist ein unangenehmer Übergang eigentlich. Weil du wirst nicht vollkommen satt und musst dann sowieso wieder essen.
Ach so, meinst du? Ja, sehr gut. Bringt
so Leberkäs-Semmel.
Ja, es ist ein sehr philosophischer Podcast heute für mich. Es ist ein Übergangsessen. Es überbrückt, es ist kein vollwertiges Mittagessen.
Weil wann isst der Leberkäs-Semmel? Das isst du ja nicht während der Arbeit. Da hast du ja nicht die Gelegenheit dazu, wo du vielleicht ein Wurst-Semmel oder ein Käsesemmel zu dir nimmst, um wieder zu kräften zu
kommen. Naja, so Bauarbeiter in der Mittagspause holen sie, glaube ich, schon öfter so Leberkäse.
Die schon. Die möchte ich da an der Stelle auch als Ausnahme deklarieren. Aber jetzt so wie wir, ja. Also wenn ich jetzt aushab um 9:30 oder was? Dann möchte ich schon langsam Mittag essen.
Ja, eh. Dann wird es ja eigentlich sogar noch auszahlen, ausgehen, dass du richtig aufkochst dann.
Ja, eben. Da koche ich jetzt erst einmal eine Stunde. Brokkoli, so. Viel besser. So. Unser Günther Mader, ja, ist ein Allrounder. Das habe ich, glaube ich, das eine oder andere Mal jetzt schon erwähnt. Ja.
Aber für mich ist dieses Thema noch nicht ganz abgeschlossen mit der Leberkäs-Semmel. Ich möchte nur mehr ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen nachschärfen.
Ja. Mhm. Ja.
wenn du sagst, es ist keine vollwertige Mahlzeit, ja, und es ist auch kein Snack, und wir sollten überhaupt die Finger davon lassen, weil es ja eigentlich nichts bringt, gell? Nein. Dann möchte ich dem entgegenwerfen, ich würde es überhaupt nicht abschwächen, was du gesagt hast, aber ich muss dem entgegenwerfen, dass das Schöne bei einer Leberkässemmel im Vergleich zur Wurstsemmel oder zur Käsesemmel einfach das ist, dass man ja dann das Gefühl hat, weil es warm ist, etwas Warmes zu sich genommen zu haben. Also wirklich eine Mahlzeit, natürlich nur eine vermeintliche Mahlzeit, wie du ja wirklich richtig erkannt hast. Aber es ist was Warmes. Und das gibt einen halt, nehme ich an, manchmal so ein wohliges Gefühl. Comfy, cozy.
Ja, dann ist ich lieber ein Kebab. Da habe ich mehr davon, oder?
Ja, das ist eine wirkliche Mahlzeit, oder?
Schau, das ist eine wirkliche Mahlzeit, hätte ich jetzt gesagt.
Ja.
Da ist ein Salat drin, das ist was Gesundes.
Joghurt, ja. Ja. Aber Kebab jetzt, wenn es beim Spar bist,
dieser gibt's rote keinen. Staub, der ist sicher auch sehr gesund.
Welcher Staub?
Dieser rote Staub.
Ah, dieses Chili-Pulver da. Ja.
Ja.
Staub. Na gut, ich glaube.
Da ist eigentlich alles ist ja da drinnen, kann man eigentlich auch sagen, im Kebab. Sie sagen es ja auch immer. Mit alles. Das kann ja so schlecht sein.
Kann nicht falsch sein, ja. Aber das machen wir in der Kebab-Folge einmal.
Das machen wir in der Kebab-Folge. Also wir wissen jetzt, Allrounder, unterschiedliche Ski-Setups, unterschiedliche Risikobereitschaft, ständiges Umstöhnen im Kopf. Lass uns mal kurz auf die größten Rivalen des Günther Mader zu sprechen kommen. Ja, es waren natürlich die Rivalen nicht nur außerhalb des Teams, es waren die Rivalen vor allem im eigenen Team. Es ist eine ständige Mischung aus Freundschaft und Konkurrenz. Es ist unmittelbar und untrennbar miteinander verbunden. Ja, es geht um die Startplätze. Thomas Stangassinger, Christian, sagt er dir noch was?
Selbstverständlich.
Deine Emotionen, deine Gefühle.
Für mich war er immer ein klassischer Slalom-Spezialist. Mhm. Während der Mader ein Allrounder war. Ja, der war auch im Slalom sehr stark war.
Ich weiß nicht, ob man das schon erwähnt
hat. Das Verhältnis von den beiden, und das hat man auch gemerkt, das hat irgendwie ist durch den Bildschirm auch zu uns gekommen und war schon geprägt von Respekt und so einem gegenseitigen Anstacheln, glaube ich. Ja? Mhm. Die zwei haben sie eigentlich sehr gut, haben dazu beigetragen, dass beide besser werden. Das hört man ja oft, ja, bei großen Sportlern, dass das so ist. Und ich glaube, das war bei denen auch so. Und das habe ich genossen, diese Rivalität.
Pushen.
Ja, war schön.
Pushen heißt es.
Die haben sie gepusht. Haben sie
gepusht. Ja? Dass du das noch so gut in Erinnerung hast. Und was sagst du zu einem Mann, der, über den wir eigentlich in Abstrichen heute schon geredet haben, ja? Weil wir haben heute schon über Salz geredet. Und er ist einer der größten Salzgeber der Geschichte. Der Rainer
Salz. Er gibt reines Salz. Nicht
er gibt reines Salz, interessanterweise aus der Salzstadt Hallein.
Was? Ja, ich habe gesagt, er gibt ein reines Salz, ne? Also kein Kräutersalz oder so.
Nein.
Er ist ein reiner Salzgeber, ohne Kräuter.
Ja, weil er aus Hallein ist. Habe ich Hallstatt gesagt? Hallein.
Na, Hallein. Also,
oder Hallein, wie wir sagen.
Na, ihr sagt Hallein. Oder?
Nein, wir sagen Hallein.
Wirklich? Aber die Kuchler sagen Hallein.
Die Kuchler. Weiß ich nicht, was ich von denen halten soll. Okay, die haben mir noch nie taugt.
Ich habe immer geglaubt, das heißt Hallein.
Ja? Ich glaub,
und dann sagt Kuchler der Kuchler mal zu mir, nein, es heißt Hallein. Und dann habe ich gedacht, okay, der wohnt ja in der Nähe. Mhm. Der wird ja wissen, wie es heißt. Und dann habe ich auch immer Hallein gesagt, aber eigentlich ist es Hallein.
Okay.
Wer ist denn näher dran, Kuchl oder Hof? Sagen wir uns jetzt da mal kurz ehrlich.
Ja, schau Kuchl, aber die Kuchler wirklich im gesamten umliegenden Gebiet von Salzburg gängen mir die Kuchler wirklich immer schon am meisten auf dem Wecker. Die sind mir echt zuwider. Scheiß Kuchler. Und jetzt schon wieder.
Das ist jetzt schon wieder fallen's das so in den Rücken, diese Kuchler, oder?
Ja, es ist wirklich so. Ich kenne nicht auch eine halbwegs nette Kuchlerin kenne. Die hat aber auch oben auf dem Berg oben gewohnt. Die hat eigentlich mit dem Dorf überhaupt nichts zu tun gehabt. Aber die restlichen Kuchler, die kannst alle in einen Sack backen und mit dem Prügel draufhauen, dann triffst du immer den richtigen.
Oh, interessante Ansage.
Ja.
Ja, eh.
Ich habe viel Erfahrung mit Kuchlern und ich weiß auch, was passiert, wenn man zum Beispiel an Hallein weiterfährt, ja, Kuchl, Golling, dann kommst.
Golling ist gut, kommst, oder?
Golling ist auch gut. Und dann kommst durchs Tunnel. Oder, Christian, kommst durchs Tunnel?
Durch den Tunnel, würde ich sagen.
Durch den Tunnel?
Oder kommst in Tunnel. Den Tunnel? Ich bin zwar in den. Ich bin kein und ins Tunnel, ich bin auch in den, ja, Tunnel. In Tunnel eine.
Im Tunnel eine. Ja. Und nicht ins Tunnel.
Nein.
Und ins Tunnel?
Nein.
Und wie schaut es mit dem Portell aus? Ins Port, gehst du manchmal ins Portel?
Ins Portel. Nein, aber andere Sache, die viele Leute falsch sagen, zum Beispiel, die sagen ja oft ins Häfen.
Ei.
Der geht ins Häfen. Ja. Nein, der geht in Häfen. In den Häfen. Für mich. Aber so sind die Dialekte oft unterschiedlich, gell?
So sind die Dialekte unterschiedlich und das ist ja schon fast das Wort der Woche, möchte ich ja fast sagen. Wahnsinn.
Oder? Ja, sicher.
Mhm, ja. Gut. Rainer Salzgeber, was hast du ihm zu sagen?
Mader hat ihn geschätzt. Und ja, ein sehr strukturierter, analytischer Profi, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja.
Später auch Funktionär und geworden. Dann gibt es noch den Hubert Strolz, der Olympiasieger 1988 war. Ist für Mader auch eine Art leises Vorbild, ja. Kein Lautsprecher. Oh. Also ein Arbeiter, der mit Bescheidenheit und Konsequenz Großes erreicht hat, so wie der Mader auch.
Und so wie sein Sohn auch, ja, Hubert Strolzes Sohn, der sich leider bei den letzten Olympischen Spielen ja der Held war. Zuerst der Vater, dann der Sohn. Und beides Olympiasieger waren. Und leider heuer für den Kader gar nicht qualifiziert. Schade.
Ja, so ist es auch. Und hat der Mader eigentlich, was sind denn die Höhepunkte seiner Karriere? Hat er Medaillen? Du hast gesagt, eine Bronzemedaille hat er?
Ja.
Was hat er noch?
Ein Höhepunkt war natürlich auch die Rivalität mit Helmut Höflehner. Na, passt auf, liebe Leute. Gehen wir mal auf seine großen Erfolge. Können wir mal da mal zu sprechen. Also, da müssen wir jetzt über Olympia sprechen. Albert Will, 1992. Abfahrtsrennen. Patrick Ortlieb startet mit Nummer 1. Auch ein großer Konkurrent von ihm. Noch kein einziges Weltcuprennen, liebe Leute, hat er bis dato gewonnen, der Patrick Ortlieb. Und
der Faxe.
Ja, der Faxe. Später auch großer Politiker gewesen. Ja. Und er kommt tatsächlich dann auch mit der Nummer 1 zu goldenen Ehren. Und der Günther Mader holt sich aber die Bronzemedaille. Und der Markus Wasmeier hat sich aber zuerst gedacht, ich bin derjenige, der die Bronzemedaille gewinnt. Und der Günther Mader hat sich gedacht, ich bin derjenige, der die Silbermedaille gewinnt. Dem sollte aber nicht so sein, denn mit hoher Nummer, über 20 bestimmt, Coupe de Franck Picard. Und der mit einer, sage ich jetzt mal, wirklich ambitionierten Fahrt, schiebt sich da noch zwischen Patrick Ortlieb und Günther Mader an die zweite Stelle und wird Vize-Olympiasieger, falls es sowas überhaupt gibt. Ja, und zum Beispiel ein großer Favorit damals war der Franz Heinzer. Der hat dem Druck aber damals noch nicht standhalten können. Später hat er ja abgeräumt ohne Ende.
Genau, hat viele Bücher geschrieben, der Heinzer.
Genau. Weil er schon einen Podcast macht. Heinzer. Ja, so ist es. Im Super-G ist er Siebter geworden, der Günther Mader. Da hat der Chetil André Amott gewonnen, vor unserem geliebten Marc Girardelli und im Jan Einer Thorsen. der übrigens auch in der Abfahrt Fünfter geworden ist. Und dann, der Rainer Salzgeber übrigens ist 15. geworden im Super-G, falls euch interessiert. Im Riesensalon, was glaubst du, wer hat denn da gewonnen? Da auch ein Mann, den wir schon besprochen haben.
Das kann ich leider nicht sagen.
Nee, so viel. Also die Petra Kronberger war es nicht, weil das ist kein Mann, den wir schon besprochen haben. Ja. Aber der Alberto Bomba. Ah. La Domba. Domba La Bomba. Günther Mader, ein Allrounder, weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Sechster. Na. Hinter Ole Christian Fyruset. Und übrigens Christian Meyer, der Vater von unserem großen Olympia-Helden, wie heißt er? Der Abfahrer Meyer?
Hermann.
Ja. Nein, der andere. Fällt mir der Vorname gerade nicht ein. Hat da auch mitgemacht. Im Slalom ist unser Günther Mader nicht angetreten. Er hat es leider nicht geschafft ins Slalom-Team. Dafür hat der Michi Tritscher die Bronzemedaille geholt. Und gewonnen hat damals der Finn Christian Jacke. Auch, oder wie ich es sagen würde, Jacke. Auch ein ganz großer seiner Zunft. Ja. Paul Akula, einer der ersten Männer mit Handy. Ja. Leider hat er es relativ selten verwendet, weil es war ständig der Akula. Ist Sechster geworden. Boah. Vor allem Michael von Königen. Und jetzt, die Kombination lasse ich aus. Also Josef Polik kenne ich nicht einmal mehr. Gianfranco Martin, sagt man nichts. Steven Locher, ja, okay. Unser Günther Mader auch nicht auf der Ergebnisliste. Vielleicht ist er ausgeschieden. Doch, da steht sie. Ja, ausgeschieden scheinbar. Und das war's. Liebe Leute, mehr habe ich über Albertville alpine Bewerbe nicht zu sagen. Ich glaube, im Skispringen hat, glaube ich, das war das große Jahr des Toni Nieminen, soweit ich mich nur erinnern kann. Wie schaut es aktuell bei den Australian Open aus?
Im dritten Satz 2-1 Djokovic und 15 beide Aufschlag, oder 30-15 jetzt gerade Alcaraz schlagt auf.
Wahnsinn. Gut, er hat dann 1996 eben in der späten Phase seiner Karriere nur den größten Sieg eigentlich seines Lebens gefeiert, den sportlichen Höhepunkt. Und das beschreibt er im Buch sehr intensiv, was es alles benötigt, um Kitzbühel zu gewinnen. Es hat ihm eigentlich keiner zugetraut, weil er prinzipiell ja doch eher aus dem Techniker-Lager gekommen ist, auch wenn er Allrounder war ursprünglich, ja. Aber er hat es allen bewiesen. Ja. Er hat den Mythos Streif standgehalten. Er hat sie besiegt, die Streif. Und es war für ihn eine wahnsinnige Genugtuung. Und hat sich da die ganzen Fragen seines Lebens, kehre ich da überhaupt her? Bin ich dabei? Bin ich Abfahrer? Hat er da dann endlich beantwortet bekommen. Übrigens, im Slalom hat der Thomas Sikora gewonnen. Das haben sie jetzt auch wieder gesagt, weil ja 30-jähriges Jubiläum war. Es war auch 30-jähriges Jubiläum von Günther Mader, seinem Sieg heuer, aber der ist in keiner einzigen Sekunde gefallen eigentlich. Nur um den Sikora ist die ganze Zeit gegangen. Auch arg eigentlich. Der hat sogar Torte gekriegt. Hat der Mader Torte gekriegt? Frage ich dich.
Das weiß ich nicht.
Ich glaube nicht.
Andererseits ist es nur ein Jubiläum.
Ist auch wieder wahr. Ja, und natürlich, down ist Berg, ist schon langsam, hat der Körper seinen Tribut gezollt, dieser unglaublichen Belastung. Auch das verschweigt der Günther Mader in seinem Buch nicht. Stürze, Verletzungen, Brüche, Reha, das Gefühl, wieder bei Nulls anzufangen. Aber das Ganze war alles nichts gegen das, was er nach seinem Karriereende, 1998, steht jetzt gar nicht da, glaube ich, passiert ist, aber ich glaube, ich habe das einmal gelesen. Und zwar ist ihm gleich sofort eigentlich nach dem Beenden seiner Karriere Folgendes passiert. Ein Schlaganfall. Hast du das damals medial mitbekommen,
Christian? Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Ich glaube nicht.
Es ist ja eher nur am Rande, finde ich, damals aufgeschieden. Ich habe das schon mitgekriegt, oder man hat es schon mitbekommen, aber es war jetzt nicht so präsent, was ja eher okay ist, ja, weil es ist ein privater Schlag, das muss jetzt eh nicht so in die Medien drinnen sein, so präsent. Aber es ist natürlich schon spannend, dass jemand in so jungen Jahren dann, dass jemandem sowas passiert. Und es war nicht ein Glanzschlagerl, es hat tatsächlich sein ganzes Leben vollkommen auf den Kopf gestellt. Also es war ein Schock und Teile seines Körpers waren gelähmt. Er hat gestörte Sprache und Orientierung gehabt und hat teilweise seine Familie gar nicht mehr erkannt. Und der wahre härteste Wettkampf seines Lebens, beschreibt er, war dann der mühsame Weg zurück in der Reha-Phase. Also wenn es dann um kleine Schritte geht, um die Frustration, wenn einfach Dinge überhaupt nicht gelingen wollen und Geduld das Wichtigste ist. Und das ist ihm Gott sei Dank letztendlich durch seinen starken Willen auch gelungen, dass er wieder ein stabiles, normales, relativ normales Leben führen kann. Mhm. Unglaublich, oder?
Das heißt, er hat in sehr jungem Alter dann doch schon den Schlaganfall gehabt, gell? Das ist ja gar nicht so üblich.
Mhm. Ja. Da wird das Wort Lebensqualität, glaube ich, dann auch nochmal irgendwie neu überdacht. Und man wird demütig und dankbar.
Ja, das finde ich ja so schade. Wir hören das tausende Male von Betroffenen und haben es vielleicht selber schon einmal erlebt, wenn es da in Fuß brichst oder weiß nicht, die Hand oder so, ja. Da merkst du ja wieder, wie schön das ist, wenn alles funktioniert. Und das nimmst du ungefähr 2 Wochen mit und dann geht's dir wieder gut und man nimmt's wieder für selbstverständlich, auch die körperliche Gesundheit. Und also generell, ja. Finde ich schade, dass wir Menschen, und da bin ich jetzt bewusst verallgemeinernd, das nicht schaffen, dass wir uns einfach jetzt täglich drüber freuen, oder eigentlich immer, dass das Herz schlägt, dass der Körper gut funktioniert, dass man gut atmen kann, ohne Husten und lauter so diese Kleinigkeiten, oder? Ja. Vielleicht nehmen wir uns das vor, bis in 2 Wochen, dass wir einfach viel achtsamer werden und uns bewusst werden, wie toll es ist, dass wir noch am Leben sind. Und dass wir uns bewegen können, oder wer sich bewegen kann und wer nicht, hat sicher andere Dinge, die man schätzen kann, ja.
Hm. Genau.
Schmerzfrei. So ist es. Jetzt momentan sitze ich da und habe keine Schmerzen.
Das ist, weil du einen Stehtisch hast. Das ist sehr wichtig. Woher sitzt du, gell?
Ich sitze ja jetzt. Aber trotzdem, oder? Hast du gerade...
Hast du vielleicht hoch eingestellt.
Den Tisch?
Ja, ja. Sodass du den Rücken gestreckt hast, was ja wichtig ist, dass nicht so...
Ja, so voll.
Neandertaler.
Ja. Hast du Schmerzen?
Ich habe Gott sei Dank keine Schmerzen.
Na schau, das wäre doch ein gutes Schlusswort dann.
Das ist ein gutes Schlusswort. Du hast heute schon so eine wunderschöne Christi-Geschichte erzählt. Ich glaube, unsere Leute da draußen sind diesbezüglich auf ihre Kosten gekommen. Ich habe ein paar nette Geschichten aus meinem Leben erzählt. Vielleicht habe ich da schon was vorweggenommen, was du dann vielleicht zu meinem 50er gar nicht mehr erzählen kannst. Aber ich kann euch eins sagen. Eins ist gewiss. Ja, es wird nur einiges passieren im Christi sein 50er Road to Chrissy Mania, es wird nur eine Geschichte über einen gemeinsamen David Hasselhoff-Besuch kommen. Es wird eine Geschichte über eine Übernachtung beim Bibsenmeister. Ja. Mit einem skandalösen Vorfall, wo auch der Dieter eine gewisse Rolle spielt. Ich glaube, dass das ein Anschlag war. Es wird eine Geschichte kommen aus von einem Spaziergang auf dem Langbadsee. Ja? Zum Beispiel wird auch noch kommen. wenn du das erlaubst. Es wird eine Geschichte kommen aus dem 18. Bezirk, aus einer Postfiliale. Einer der spektakulärsten Geschichten. Und selbstverständlich wird noch eine Geschichte mit einem Stromschlag kommen. Die aber, da wo der Christian auch nur Nebendarsteller war, möchte ich fast sagen.
Und darüber bin ich auch sehr froh.
Zu Recht. Gott sei Dank leben wir noch.
Ja.
Und sind nicht in den Himmel gefahren. Noch nicht.
Die Bananenrubrik.
Lieber Christian, was ist dir wichtiger? Auf beide Ski stabil, belastend, in Hang runter zu fahren und einen schnellen Ski, ein gutes Wachs drauf zu haben? Oder Bananen?
Bananen kann ich ganz schnell beantworten.
Okay. Das ist schön. Dann wollen wir uns verabschieden. Und,
bis in zwei Wochen, sagen, ihr Lieben.
Wir lieben. Und denkt ab und zu mal an Günter Mader. Das ist ein guter Allrounder gewesen. Wie steht es eigentlich bei der Australian Open?
3-2 für Alcaraz.
Nein.
Ich möchte, dass der Djokovic gewinnt, aber ich glaube, dass er das schafft.
Das wäre überraschend.
Aber abschreiben darfst du ihm nie.
Abschreiben darfst du ihm nie.